Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie Moritz Metz. Hallo. Im Breitband-Topic sprechen wir über das Internet als schützenswertes Allgemeingut der Gesellschaft. Aus Hamburg ist da für uns der Jurist Dr. Till Kreuzer zugeschaltet. Auch in der Besprechung geht es um die Grenzen der Freiheit im Internet. Nach dem Gefängnisurteil für die Betreiber der größten BitTorrent-File-Sharing-Seite The Pirate Bay in Schweden stehen nächste Woche in den Niederlanden nun die Betreiber der zweitgrößten BitTorrent-Plattform Mininova vor Gericht. Dirk Engling vom Chaos Computer Club erklärt uns nachher die Sachlage. Gerichte und Gefängnisse, naja, in Ecuador und Peru werden Urheberrechtsverletzungen noch etwas lockerer gehandhabt. Kollege Tobias Wenzel war dort und berichtet von der Piraterie mit Mehrwertsteuer. Außerdem porträtieren wir Ines Pohl, die kommende Chefredakteurin der Berliner Taz. Wird sie das Blatt noch weiter umkrempeln, als es ihre langjährige Vorgängerin Bascha Mika zum 30-jährigen Jubiläum der linksalternativen Tageszeitung schon erledigt hat? Michael Mayer hat Ines Pohl getroffen. Eine vollgeladene Stunde also, zumal wir sie auch noch versehen mit geschmeidiger Netzmusik. Zuständig ist dafür Dr. Professor Martin Riesel. Was hast du denn für heute runtergeladen?
Ja, danke für die Ehre. Sonst präsentiere ich hier ja meistens ein Netzmusikportal oder junge Bands, die sich übers Internet selbst vermarkten, heute mal nicht, sondern ausschließlich Sommermusik. Also zum gratis Runterladen Titel aus vielen Genres, die den Sommer feiern, zum Beispiel Celebrate Summer von T-Rex.
Breitband, Ihr Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen nachher noch einkaufen, Samstagnachmittag, in ein großes Einkaufszentrum, aber der kleine Bioladen da, in den Sie sonst immer gegangen sind, der ist plötzlich ganz aufwendig nur noch per Strickleiter und enge Gassen erreichbar, während der große Lebensmitteldiscounter für einen Premium-Eingang bezahlt hat, roter Teppich und so weiter, damit Sie schneller mit ihm ins Geschäft kommen als mit dem kleinen Laden. Übertragen aufs Internet wäre dieses Prinzip der erkauften Standortvorteile entgegen der sogenannten Netzneutralität. Die besagt, dass alle Inhalte des Internets gleichberechtigt ausgeliefert werden müssen, dass Internetzugangsanbieter wie die Telekom zum Beispiel keine Portale und Webseiten sperren oder eben langsamer ausliefern dürfen. Vergangene Woche haben wir in Breitband schon darüber gesprochen, über die Netzneutralität mit Barbara von Schewig. Sie ist Professorin an der Stanford Universität über dieses in Europa eher unbeachtete Thema Netzneutralität. In den USA ist die Debatte schon viel größer und deshalb hat sie auch nochmal den kulturellen und wirtschaftlichen Gewinn betont, den unsere Gesellschaft durch das gleichberechtigte Internet hat.
Das ist eins der ganz fundamentalen Merkmale des Internets, dass
jeder am Internet teilnehmen kann, dass er die Anwendung nutzen kann, die es gibt, dass er selber Informationen ins Netz stellen kann. Und damit, wenn wir das jetzt mal unter sozialen und kulturellen und politischen Gesichtspunkten gehen, eben nicht mehr nur passiv an der Welt teilnehmen muss, sondern er kann selber aktiv die Welt mitgestalten.
Das Prinzip des freien Datenflusses im Internet sieht also Barbara von Schewig nun, wie viele andere, gefährdet. Denn sowohl in den USA als auch in Europa arbeiten Lobbyisten von großen Telekommunikationskonzernen bereits daran, dass diese kommerziellen Vorfahrtsregeln auf der Datenautobahn Realität werden. Muss nun also die freie Fahrt für freie Daten ins Grundgesetz?
Das Internet ist eine ganz wichtige Plattform, auf der das Leben in unserer Gesellschaft mehr und mehr stattfindet. Und zentrale, fundamentale Plattformen, die schützen wir in der Gesellschaft.
Das Internet als schützenswerte Plattform. Zugeschaltet aus Hamburg ist jetzt der Anwalt und Wissenschaftler Dr. Till Kreuzer von der Internetplattform iRights.info. Hallo.
Hallo.
Die Leitung steht. Wir fangen jetzt mal ganz theoretisch an. Eine schützenswerte Plattform soll das Internet sein. Das klingt ja eigentlich wie Allgemeingut. Was ist denn genau die Definition von Allgemeingut?
Also Allgemeingut ist kein feststehender Begriff. Das hängt davon ab, wie man das betrachtet, aus juristischer, aus ökonomischer, aus sozialer Sicht und so weiter. Aber in diesem Kontext würde ich ein Allgemeingut verstehen als etwas, das der Verwendung durch jedermann gewidmet ist und das allen gleichberechtigt zur Verfügung stehen soll. Das heißt also, jeder, der ein Interesse an der Nutzung hat, der kann auch nutzen, ohne dass vorher eine Erlaubnis eingeholt werden muss. Beziehungsweise wenn eine Erlaubnis eingeholt werden muss, dann muss die eben auch diskriminierungsfrei für jedermann erteilt werden.
Was sind denn so andere Allgemeingüter Ihrer Definition nach und wie schützt man die?
Also das gibt unterschiedliche Arten von Allgemeingütern, zum Beispiel solche, die staatlich bereitgestellt werden, wie öffentliche Parks oder öffentlich zugängliche Gebäude. Dann gibt es privat bereitgestellte Allgemeingüter, wie zum Beispiel die Wikipedia, freie Software oder öffentlich bereitgestelltes Wissen. Und dann gibt es auch kollektive natürliche Ressourcen, die man auch als Allgemeingüter bezeichnen kann. Das wäre zum Beispiel die Luft oder das Meer oder derartiges.
Und die werden ja alle durch verschiedene Programme dann geschützt. Man darf die Luft ja nicht so sehr verschmutzen, dass es die anderen wirklich richtig stört. Interessanterweise ist auch zum Beispiel der Fernseher eine Art Allgemeingut. Also man kann, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, Gelder beziehen dafür, dass man einen Fernseher bekommt, wenn ich das richtig sehe. Und der Gerichtsvollzieher, wenn er mal bei einem zu Hause vorbeikommt, der hat kein Recht, Fernsehempfangsgeräte wiederum zu pfänden und mitzunehmen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also es gibt Allgemeingüter, die der Daseinsfürsorge, der Grundversorgung durch den Staat unterliegen. Und der Staat ist nach dem verfassungsrechtlich verankerten Sozialstaatsprinzip auch verpflichtet, eine gewisse Grundversorgung mit den wichtigsten Gütern zu gewährleisten. Und dazu zählt eben heutzutage unter anderem auch der Zugang zu Medien, klassischerweise eben der Zugang zum Rundfunk. Dazu gehört auch der Zugang zu Straßen, Wasser- und Stromversorgung, Post- und Telekommunikation und solchen Dingen. Aber die Begriffe von dem, was eben an Grundversorgungsgütern jedermann zur Verfügung stehen muss, die wandelt sich natürlich mit der Zeit. Und es könnte eben in Zukunft auch das Internet betreffen, wenn man sagen würde, dass ein Zugang und eine Nutzung des Internets in einer Informations- und Wissensgesellschaft, in der wir uns ja heutzutage befinden, so bedeutsam für den Bürger ist, dass man das eben besonders schützen muss und das in jedem Fall gewährleistet sein muss, dass jeder Zugang hat.
Eigentlich funktioniert ja das Internet auch so ganz gut. Was kann man da eigentlich noch kaputt machen? Also wo passiert da schon was, weshalb man das als Allgemeingut deklarieren müsste?
Also das Internet funktioniert an sich so ganz gut, aber wie Sie schon dargestellt haben in der Einleitung und wie es ja auch in dem letzten Gespräch zutage trat, dass der Wettbewerb, der im Internet stattfindet, oder die selbstregulativen Kräfte des Internets haben auch Grenzen, und die entstehen immer dann, wenn die Märkte stark zentralisiert sind, wenn einzelne privatwirtschaftliche oder auch staatliche Stellen sehr starken Einfluss darauf ausüben können, was im Internet passiert. Und es gibt eben gerade für den Zugang und für die Nutzung des Netzes sehr wichtige Gatekeeper, wie zum Beispiel die Access Provider oder auch die Netzbetreiber wie die Telekom oder eben auch Suchmaschinenbetreiber wie Google, die sehr stark darauf Einfluss nehmen können, was an Inhalten kursiert, wie die Inhalte kursieren. Sie können Zensur ausüben, sehr effektiv. Sie können einzelne Inhalte möglicherweise ganz ausschließen oder eben den Zugang erschweren durch langsamere Leitungen und so weiter. Und wenn solche Effekte auftreten, dann kann es notwendig sein, dass der Staat regulierend eingreift und die Diskriminierungsfreiheit beispielsweise im Netz garantiert durch gesetzliche Maßnahmen.
Bei Breitband sprechen wir gerade mit dem Juristen Till Kreuzer aus Hamburg über die sogenannte Datenfreiheit im Internet, die Freiheit im Internet. Wie ist das denn jetzt eigentlich? In Europa gibt es ja schon Regulierungen fürs Internet, aber wie weit gehen die? Es gibt ja jetzt gerade dieses Netz-Telekom-Paket, das da verhandelt wurde, aber dieser eine Punkt wurde noch nicht so richtig durchgeführt. Der wurde noch nicht so richtig durchgesetzt. Der betrifft genau die Geschwindigkeiten und die Netzneutralität im Internet. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erklären?
Also es war auf EU-Ebene geplant, eine Regulierung oder ein Gesetz sozusagen, einen Paragraphen einzuführen, der, nachdem die Netzneutralität europaweit gesichert sein sollte, der eben im Prinzip sagt, dass alle Inhalte, die im Netz zur Verfügung gestellt werden von den Inhalteanbietern, auch von den Leitungsbetreibern, den Netzbetreibern und Access-Providern gleich behandelt werden müssen. Das ist aber ein Aspekt, der sehr umstritten gewesen ist. Die Lobbyisten, insbesondere der Telekommunikationsindustrie, stellen sich auf den Standpunkt, dass es möglicherweise bevorzugte Inhalte geben muss, dass es Inhalte geben muss, für die Anbieter bezahlen, damit sie eben bevorzugt behandelt werden. Und das sei eben erforderlich, um gewisse Investitionen in die Netze und derartiges refinanzieren zu können. Und da stoßen eben einfach die Interessen derjenigen, die sagen, dass das Netz frei sein muss, alle Inhalte gleichberechtigt sein müssen und diejenigen der Netzbetreiber und der Lobbyisten auf diesem Bereich aufeinander. Und das ist nicht immer leicht, das auszugleichen.
Es ist ja so, dass die meisten Internetstrukturen heute in privater Hand sind. Bei den Autobahnen, das ist ja auch so eine wichtige öffentliche Struktur, ist es eher andersrum, die gehören dem Staat. Könnte das denn auch möglich sein, dass dann bestimmte Internetstrukturen verstaatlicht werden müssten, um da eine Freiheit zu gewährleisten, oder geht es eher über Gesetze?
Ja, das wäre möglicherweise das allerletzte Mittel. Ich glaube aber nicht, dass dafür letztlich eine Notwendigkeit besteht. Es kann ja sehr, sehr effektiv über Gesetze können solche Daseinsfürsorge, Aufträge und Grundversorgung realisiert und garantiert werden. Das sieht man zum Beispiel hier im Telekommunikationsbereich. Es gibt in Deutschland eben die Bundesnetzagentur, die dafür zuständig ist, dass die Telekom etwa die Leitungen diskriminierungsfrei und zu bestimmten Tarifen bereitstellt an andere Anbieter und so weiter. Also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten über Gesetze eben da, wenn es denn erforderlich ist, regulierend einzugreifen und die Anbieter auf diesem Markt auch zu zwingen, Freiheiten zu gewährleisten.
Gut, letzte Frage, bitte binär beantworten, also mit Ja oder Nein, wenn Sie es können. Gehört das Internet geschützt?
Ja.
Gut. Danke nach Hamburg. Der Jurist Till Kreuzer von der Plattform iRights.info war das. Wenn Sie sich den ersten Teil unserer Serie zur Netzneutralität nochmal anhören möchten oder weitergehende Links suchen, auf breitband-online.de werden Sie fündig. Zum Beispiel jetzt während der Netzmusik.
Ja. Jetzt hätten wir eigentlich den Netzmusik-Jingle erwartet.
Naja, aber die Musik ist ja wichtiger als der Jingle.
Das stimmt. Also Netzmusik heißt heute ausschließlich Sommermusik. Zum Beispiel von einer Rockband aus dem US-Bundesstaat Washington. Mayfield 4 mit Summer Girl. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Summer Girl von Mayfield 4. Auffällig viele Stücke tragen im Titel irgend so ein Summer Girl, das da besungen wird. Viele machohafte Rockmusiker haben da sicher einfach optische Reize in Songform gegossen, wenn gerade wieder eine angesichts heißer Temperaturen nicht ganz so üppig bekleidete Dame an ihnen vorbei flaniert ist. Ähnlich war es bei der T-Rex-Nummer eben am Anfang. Auch da hat die legendäre 70er-Jahre-Rockband um Mark Bolan ein ziemlich schlichtes Angebot zum Liebesspiel an ein junges Mädchen formuliert. Naja, mehr Klischees wollen wir da nicht bemühen. Gern wird auch die Vorfreude auf den Sommer besungen oder, allerdings nicht so oft wie beim Frühling, die ersten Anzeichen. Noch beliebter bei Komponisten scheint aber das Ende der Jahreszeit zu sein. Unzählige Titel schildern den letzten Sommertag und schlittern da gerne in die ersten hörbaren Herbstmelancholietöne hinein. Dazu später mehr. Erstmal zu Paul Weller. Der Brite hat mit seiner damaligen Band The Style Council in den 80er Jahren eine schöne lange Ode an einen langen heißen Sommer geschrieben. Eine akustische Live-Version davon ist auch gratis im Netz zu finden. Paul Weller solo mit Long Hot Summer.
I lay up my role. Well, I've even been out walking to tell me that it helps. But I know when I'm deep down. All those lonely films and all those lonely parties. Now the feeling is I've screamed. And the tears for real not acting anymore. I'm all mixed up inside. Want to run but I can't hide. However much we try, we can't escape the truth. And the fact is, don't matter what I do. Side. One more glance, you know, means goodbye. Can't you see that's why we're dashing ourselves? Cause the rocks of a lifetime. No matter what I do, 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 cause I am.
Long Hot Summer von Paul Weller in dieser Live-Version auch für Laue im Netz zu finden. Den Link dazu, wie zu allen anderen Songs aus der heutigen Sendung, finden Sie wie immer in unserer Playlist unter breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Breitband im Deutschlandradio Kultur. Bei der linksalternativen Tageszeitung Taz Chefin zu sein, dazu bräuchte es eine starke Überzeugung, genauso starke Nerven und wahrscheinlich einen politischen Standpunkt und natürlich eine gewisse Art von finanzieller Bescheidenheit. All dies hat offenbar Ines Pohl, die 42-jährige neue Chefredakteurin der Taz, die am 20. Juli, also in gut einer Woche, ihr Amt neu antritt. Ines Pohl hat zuvor als Hauptstadtkorrespondentin der Ippen-Gruppe gearbeitet und die bringt unter anderem den Münchner Merkur und das Boulevardblatt TZ heraus, also nicht Taz, sondern TZ. Die Ippen-Gruppe ist ungefähr der Taz so fern wie ihr klassischer Erzfeind der Springer Verlag und was sie sich hier ins Haus geholt hat, wen sie sich hier ins Haus geholt hat, die Taz, das hat Michael Mayer mal nachgefragt und hat Ines Pohl besucht.
Ines Pohl wohnt im Berliner Stadtteil Kreuzberg in einer großen Altbauwohnung. Künftig wird sie es nicht mehr weit haben zu ihrer neuen Arbeitsstätte, der Taz-Redaktion, die ebenfalls in Kreuzberg liegt. Ines Pohl ist eine freundliche, offene Frau mit leicht graumelierten Haaren, großen Augen und einem gewinnenden Lächeln. Sie wirkt entspannt, auch was ihre politische Verortung angeht. Linksgeifernden Meinungsjournalismus wird man mit ihr wohl nicht bekommen. In einem Spiegel-Interview sagte sie dennoch, sie wolle die Taz weiter links positionieren. Doch was heißt das?
Linker, das ist natürlich auch viel zu verkürzt, als dass man damit wirklich was anfangen kann.
Also?
Die Taz soll weiter sozusagen ihren Weg gehen und ihr Profil schärfen, das habe ich auch gesagt. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach auch in der Finanzkrise und in den ganzen Auswirkungen, die auf uns zukommen, die jetzt langsam spürbar werden, die noch viel brutaler werden, einfach sich für die Benachteiligten, für die Schwächeren in der Gesellschaft zu positionieren, also da den Schwerpunkt zu setzen. Natürlich auch den Weg weiterzugehen, diejenigen in die Verantwortung zu nehmen, die verantwortlich sind für das, was unser Land, was die Welt sozusagen derzeit erlebt. Also das meinte ich mit links.
Die aus Mutlangen bei Stuttgart stammende Ines Pohl lebt und arbeitet erst seit 7 Monaten in Berlin und hat in dieser Zeit schon einmal das journalistische Tagesgeschäft in der Hauptstadt kennenlernen können. Vom Gekungel mancher Journalisten mit Politikern, diesem selbstreferenziellen System, wie sie sagt, war sie geradezu entsetzt.
Das bestärkt mich einmal mehr darin, dass es extrem wichtig ist, dass es so unabhängige Blätter wie die Taz gibt, die da eben gar nicht mitspielen können, weil sie für viele Politiker einfach von der Ausrichtung her nicht passen, aber weil die Taz sich einfach auch verweigert, da mitzuspielen. Und das ist extrem wichtig. Also das ist ein Zirkus mithin, der dann auch erklärt, warum die politische Berichterstattung, die Parlamentsberichterstattung in Deutschland ist, wie sie ist, von der passiert sehr viel so, gibst du mir was, gebe ich dir was. Also es waren sehr, sehr interessante Monate, von denen ich keinen missen möchte.
Ines Pohl ist ein Internet-Junkie. Als erstes liest sie jeden Morgen auf ihrem weißen MacBook die einschlägigen Nachrichtenseiten. Erst dann folgen die gedruckten Blätter. Sie hatte aber im Internet keine bestimmte Präferenz. Je schlichter eine Website gemacht ist, desto besser, findet Ines Pohl. Aufwendige Gimmicks, Werbebanner etc. nerven sie eher. Der Online-Auftritt der Taz war in den 90er Jahren der erste seiner Art. Die anderen Zeitungen zogen langsam nach. Mittlerweile hat die Taz hier aber Nachholbedarf. Für den Online-Auftritt kann sich Ines Pohl daher einige Verbesserungen vorstellen.
Nehmen wir die jüngsten Ausschreitungen in Hamburg.
In Hamburg ist es gestern Abend nach einem Straßenfest zu heftigen Ausschreitungen gekommen.
Da würde ich mir wünschen, dass die Taz überlegt, ob es nicht möglich ist, zum Beispiel dann über taz.de eine Twitter-Verfolgung dieses Ereignisses sozusagen hinzukriegen. Also dass auf taz.de getwittert wird von dem Kollegen, der in diesem Haus oder inmitten dieser Straßenschlacht steht oder neben irgendwelchen Hasser-Transporten, einfach darüber diese Möglichkeiten des Netzes auszunutzen oder zu nutzen für taz-spezifische Inhalte.
Die gedruckte Zeitung ist für sie noch lange nicht am Ende. Allerdings, klar, in ein paar Jahren werde es vielleicht nicht mehr jeden Tag eine gedruckte Ausgabe geben, meint Ines Pohl. Das sei vielleicht aber auch gar nicht so schlimm. Ganz im Sinne des schnelllebigen Internets ist sie bereit für ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Die erste Frage lautet, das Internet ist für sie
unverzichtbare Quelle von Information und Spaß. Und auch Kommunikationsmittel.
Wenn ich alles bestimmen könnte bei der Taz, würde ich als erstes?
Schweigen.
Wenn ich beim Axel Springer Verlag alles bestimmen könnte, würde ich als erstes?
dafür sorgen, dass journalistische Grundregeln eingehalten werden.
Die Musik, die mein Lebensgefühl am besten beschreibt, ist?
Die Duette von Mendelssohn Bartholdy.
Journalistenfilme wie Die Unbestechlichen finde ich?
Sehenswert.
Nach 7 Monaten Berlin ist die Hauptstadt für mich?
Viel willkommen heißender, als ich gedacht habe, so im alltäglichen Umgang.
Möglicherweise wird sich dies in den kommenden Monaten noch ändern. Ines Pohl wäre nicht die erste Chefredakteurin, die die Taz-Redaktion verschlissen hat. Allerdings will Ines Pohl erstmal zuhören und nicht Dinge von oben herab beschließen, was bei der Taz auch kaum ginge. Falls sie es über 10 Jahre bei der Taz aushält, wie es ihre Vorgängerin Bascha Mika tat, wünscht sie sich,
dass dann die Marke Taz sowohl als überregionale Zeitung, aber im Netz eben weiter die Bedeutung hat, die sie hat. Also die Taz-Geschichte wirklich weiter zu schreiben und zu festigen, so robust zu halten, wie sie mittlerweile geworden ist. Das ist mein Ziel.
Kollege Michael Meyer hat Ines Pohl getroffen, die ab dem 20. Juli, also gut in einer Woche, Bascha Mika als Chefredakteurin der Taz ablösen wird.
Breitband, Medien und Meinungen.
Hilferufe nach Brüssel. Verlage aus ganz Europa haben in Brüssel Unterstützung beim Schutz geistigen Eigentums im Internet gefordert. Im Netz dürfe es keine rechtsfreien Zonen geben, betonen sie in der sogenannten Hamburger Erklärung, die seit Anfang Juni von über 150 Zeitungshäusern unterschrieben und jetzt den zuständigen EU-Kommissaren überreicht wurde. Pressevielfalt werde es in der digitalen Welt nur so lange geben, wie Verleger ihre Investitionen refinanzieren könnten, heißt es. Die Verlage wollen eine Beteiligung an den Umsätzen derjenigen, die ihre Inhalte vermarkten. Außerdem streben die Medienhäuser einen Markt für bezahlte Inhalte im Netz an. Einbruch im Zeitungsmarkt. Die deutschen Verleger rechnen für 2009 mit dem schwierigsten Jahr in der Zeitungsgeschichte überhaupt. Bereits 2008 sanken die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um rund 1% auf das Niveau von 1995. Auch in den ersten 5 Monaten des aktuellen Jahres sind starke Anzeigen- und Auflagenrückgänge zu verzeichnen. Um die Auswirkungen abzufangen, fordert der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, deutliche Lockerungen im Wettbewerbsrecht. Im Anzeigenverkauf müssten neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet und Zeitungsfusionen sollten erleichtert werden. Mit Blick auf den sogenannten Content-Klau im Internet verlangen die Verleger vom Gesetzgeber die Einführung eines Leistungsschutzrechts. Damit könne der Diebstahl von geistigem Eigentum im Netz leichter geahndet werden. Wachstum der deutschen Internetwerbung. Für Reklame im Netz geben Firmen in Deutschland auch in der Wirtschaftskrise weiterhin mehr Geld aus. Im ersten Halbjahr 2009 legten die Umsätze mit Online-Reklame im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13% zu, teilte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, Bitkom, mit. Am stärksten werde in Werbebanner und andere grafische Reklameformen investiert. An der Spitze stehen Telekommunikations- und Online-Dienste, gefolgt von Entertainment- und Medienfirmen, Touristik und Gastronomie und Finanzanbietern. Internet-Sperrgesetz unter Dach und Fach. Der Bundesrat hat die heftig umstrittenen Internetsperren gegen Kinderpornografie gebilligt. Das Gesetz tritt am 1. August in Kraft. Damit werden künftig Stoppschilder erscheinen, wenn Seiten mit kinderpornografischen Inhalten aufgerufen werden. Mit dem Warnhinweis soll Benutzern klargemacht werden, dass ein Umgehen dieser Sperre für sie strafbar ist. Das reine Anklicken der Stoppseiten ist allerdings strafrechtlich folgenlos. Das BKA geht von einigen tausend Domains aus, die zu blockieren sind. Rund 150 bis 200 neue Seiten würden schätzungsweise pro Woche dazukommen. Ein unabhängiges Kontrollgremium soll die Sperrlisten regelmäßig auf ihre Korrektheit überprüfen. Kritiker des Gesetzes sind sich einig, dass Sperren von Websites einfach zu umgehen sind. Sie warnen vor einer Ausweitung der Internetsperren. Franziska Heine, Initiatorin der Online-Petition gegen das Sperrlistengesetz, kündigte bereits im Juni eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.
Breitband, Netzmusik.
Da ist er ja wieder, der Breitband-Netzmusik-Jingle. Und Martin Riesel müsste uns jetzt wieder auch zurückbringen in den Sommer. Das ist jedenfalls heute dein Claim, Sommermusik.
Jo, und da schauen wir jetzt mal in die elektronische Ecke hinein, bleiben aber beim Thema. Girls of Summer heißt die gleich folgende Nummer vom Underdog Project, und zwar im Benny Benassi Extended Mix.
Girls of Summer, Benny Benassis Underdog Project. Das ist viele Namen, wer ist das?
Also das ist wirklich eine internationale Kooperation. Das Underdog Project ist entstanden als ein Typ, geboren auf den Fidschi-Inseln, aufgewachsen in Kanada, einen kanadischstämmigen Freund in Deutschland besucht hat.
Klar.
Ne? Dann ist noch ein iranischstämmiger DJ aus Köln dazugekommen. Und dieser Track ist geremixed von einem der führenden italienischen DJs, Benny Benassi. Hier ist er.
Girls of summer walking in the sand, honey-coated complexions with the sun intense. I like the way the sun can bring all the best of things, like the girls of summer. Girls of summer walking in the sand, honey-coated complexions with the sun intense. I like the way the sun can bring all the best of things, like the girls of summer.
summer breeze, the girls are looking tight. The scent of perfume in the air has got me feeling right. Laced with the finest things like Prada pumps and diamond rings. And I just gotta say I'm liking what the summer brings. All the hotties walking everywhere. And I can't help the way I look and stare. We can party on all through the night, cause I can't wait for the girls of summer.
Breitband im Deutschlandradio Kultur. Weiter geht's in unserer kleinen Sendungsreihe über Freiheit und Grenzen im Internet. Nachdem nämlich vor wenigen Wochen die abschließenden Urteile gegen die schwedischen Betreiber der File-Sharing-Plattform The Pirate Bay gesprochen wurden und die Betreiber bald ins Gefängnis wandern durften dafür, steht nun ab kommender Woche mit mininova.org auch die zweitgrößte dieser Austauschplattformen für Datei-Content, der legal oder illegal sein kann, vor Gericht in Holland eben. Erklären wird uns all das jetzt nochmal Dirk Engling vom Chaos Computer Club. Hallo.
Wunderschönen Tag.
Ja, also BitTorrent ist das Prinzip, mit dem diese Dateien im Internet ausgetauscht werden. Man kann sich im Prinzip auf eine bestimmte Seite bewegen, ganz normal im www, man gibt dann Pirate Bay ein oder eben mininova.org. Und was passiert dann?
Na, eigentlich ist das nur eine der Möglichkeiten, sich so einen Meta-Informationsfall über eine eigentliche Datei zu besorgen. Und in diesem File steht so Informationen da drin, wie die Datei heißt, aus wie vielen Stücken die besteht, zum Beispiel wie ein Buch, was aus mehreren Seiten besteht, und so ein paar Prüfsummen über diese Seite. Dann kann man, wenn man sich diese Datei besorgt hat, mit den Informationen da drin andere Leute finden, die genau an derselben Information oder an derselben Datei interessiert sind. Und dafür sind sogenannte Tracker verantwortlich, denen man dann so sagt, ich suche gerade andere Leute, die auch dieses Buch oder diesen Film tauschen möchten. Und man bekommt dann die Informationen, wer jetzt genau dieselben Dateien tauscht.
Ich wiederhole das jetzt nochmal. Wir gehen, also wenn ich zum Beispiel ein freies Audiobuch aus dem Netz laden möchte, gehe ich auf Pirate Bay oder auf eine andere Seite, die genauso funktioniert. Dort kriege ich eine kleine Information angeboten, die mir wiederum sagt, wo im Netz andere Leute die gleiche Datei haben.
Genau.
Und das wird dann noch mit Prüfsummen überprüft. Mhm. Und dann lade ich mir die Datei aber von anderen Leuten runter. Wofür standen denn jetzt Pirate Bay und jetzt vor allem auch Mininova in Holland? Wofür stehen denn diese Seiten vor Gericht? Weil die bieten ja eigentlich gar keine Dateien an.
Ja, das ist das Spannende. Die standen einfach dafür vor Gericht, dass sie Verweise auf die Dateien im Netz angeboten haben, dass sie einfach nur diese kleinen Meta-Informationsdateien, also diese Beschreibungsdateien bei sich auf dem Server angeboten haben, eigentlich nicht die urheberrechtlich geschützten Dateien bei sich, sondern wirklich nur Verweise. Und Pirate Bay wurde dort strafrechtlich belangt, zumindest die einzelnen Betreiber der Seite, und Mininova wird jetzt gerade zivilrechtlich von Brain belangt. Und Brain ist sowas wie die GVU in Deutschland. Das ist ein Zusammen. GVU ist die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Das ist in Deutschland ein Zusammenschluss von Firmen, die Filme, Musik oder Bücher verkaufen und ihren Content ungern, unerwünscht getauscht sehen wollen.
Okay, die beiden Betreiber werden auf unterschiedliche Arten angeklagt. Mhm. Was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen diesen beiden großen Plattformen, The Pirate Bay und Mininova?
Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Das wirklich Sichtbare davon ist das Forum, bei dem die User, also die Benutzer, diese Torrents, diese Metadateien hochladen und dann sich gegenseitig bewerten, sodass dort keine falschen oder mit Viren verseuchten Stücke Software zum Beispiel hochgeladen werden oder dann runtergeladen und getauscht. Und Pirate Bay betreibt dann selber noch einen offenen Tracker, den Mininova nicht betreibt. Und deswegen sind wahrscheinlich Pirate Bay in erster Instanz in Schweden auch verurteilt worden. Und Mininova hofft, dass das nicht passiert.
Jetzt nochmal zu diesem Tracker. Wir haben Sie ja nicht nur eingeladen, weil Sie sich bestens mit dem Thema auskennen, wie man merkt, sondern Sie sind auch der Programmierer genau dieser Software, dieses Trackers, dieser Maschine, die sozusagen die Informationen, wer alles Stücke von diesen, sagen wir mal, Audiobuch besitzt oder Seiten dieses Buches. Dieser Tracker verwaltet die Informationen und Sie haben den programmiert, den Pirate Bay da einsetzt. Hat Mininova auch so einen Tracker?
Nein, Mininova ist wirklich nur eine Suchmaschine über diese Torrents und verweist dann, innerhalb dieser Torrents stehen die Adressen von Trackern drin, die meistens, also die eigentlich nie bei Mininova selber liegen. Das sind einfach Tracker von anderen Betreibern, zum Beispiel Pirate Bay ist der größte.
Wie liegt da, was ist genau die Anklage gegen Mininova? Also was wird Ihnen vorgeworfen, wenn sie eigentlich da gar nicht belangt werden können?
Also Mininova wird da gerade zivilrechtlich belangt von Brain und diese Vereinigung fordert von Mininova ein automatisiertes System zum Entfernen von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Mininova selber hat schon mehrere Möglichkeiten implementiert, zum Beispiel Notice und Takedown. Das ist so nach dem EU-Recht der allgemein anerkannte Weg. Wenn man notifiziert wird, nimmt man den Inhalt herunter. Und dafür gibt es automatisierte Möglichkeiten, wo Benutzer einfach sagen können, da gibt es Urheberrechte an diesem Stück. Und das hat Mininova schon implementiert. Brain möchte mehr, möchte ein automatisiertes System, bei dem Heuristiken angewendet werden, um rauszufinden, ob bestimmte Stücke urheberrechtlich geschützt sind.
Gut, wenn das also dann soweit kommt, dass Mininova auch nur noch urheberrechtlich freie Sachen im Internet verlinkt, was ja eigentlich rechtlich gesehen auch so sein müsste, dann wird es aber trotzdem doch so sein, dass Piraten weiterhin Inhalte im Netz kostenlos und urheberrechtlich verletzend verteilen möchten. Gibt es denn da schon Ansätze, sowas auch ganz ohne solche Zentralen wie Mininova durchzuführen? Vielleicht technische, theoretische Frage. Wir sprechen ja von P2P, also ganz viele verschiedene Knotenpunkte vernetzen sich untereinander. Geht das auch ohne einen Startpunkt, wie man in dieses Netz hineinkommt?
Am Ende ist ja Mininova auch nur eine Suchmaschine und ich glaube, dass innerhalb kürzester Zeit, wenn wirklich diese zentralen Suchmaschinen abgeschaltet werden, werden diese Torrent-Dateien einfach in Google gefunden werden, weil man die auch in textueller Repräsentation bei sich auf dem Server liegen lassen kann und damit wird die Suchmaschine an zentraler Stelle durch eine von den größeren Suchmaschinen wie Google, wie Bing oder Alta Vista einfach ersetzt werden können. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Gut, herzlichen Dank an Dirk Engling vom Chaos Computer Club, BitTorrent-Fachmann der ersten Stunde. Wir verlinken natürlich nochmal weitere Informationen zu den anderen Seiten, von denen wir gesprochen haben, auf breitband-online.de. Und jetzt geht es noch weiter mit ein bisschen sommerlicher.
Breitband Netzmusik.
Tja, und da haben wir bisher Sommersongs aus Rock und Elektro gehört. Jetzt gehen wir stilistisch mal ein bisschen weiter. Auch die bekannteste Klassikkomposition zur Jahreszeit findet man zum Gratis-Download im Netz. Aus Vivaldis vier Jahreszeiten, ein Ausschnitt aus dem Sommer.
Thank you.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit einem Ausschnitt aus dem Sommer aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Gespielt von American Baroque, das ist ein Orchester aus Barockspezialisten, 1986 in San Francisco gegründet. Und auch diese Komposition gibt's zum Runterladen gratis im Netz und können Sie wie alle heutigen Sommerlieder nachlesen in der Playlist auf unserer Website breitband-online.de.
Martin, mir ist ja aufgefallen, hier draußen ist das Wetter eigentlich nicht so sommerlich gewesen, bis jetzt die Klassik losgespielt hat. Vielleicht sollten wir in Breitband öfters klassische Musik spielen, ist ja auch Kultur.
Ja.
Gibt's denn davon viel im Netz?
Naja, es ist immer noch der Bereich, der am langsamsten wächst sozusagen. Es gibt inzwischen große Plattformen, wo dann auch mal einzelne Sachen, das habe ich ja hier ab und zu schon mal gemacht, so als Appetizer sozusagen auch ein Download angeboten wird. Aber die Szene müht sich da doch langsam. Es gibt viel in diesem Crossover-Bereich, also wo jetzt irgendwie Klassik versucht, auch irgendwie in den Pop reinzulugen oder so und eben bewusst dann auch Angebote für junge Leute und für netzaffine Leute zu machen.
Also wir sprechen jetzt von Klassik, die kostenlos herunterladbar ist. Wahrscheinlich gibt es dann auch so Sachen, deren Copyright verjährt ist, also richtig alte Aufnahmen.
Ja, das gibt es natürlich auch und da ist natürlich auch immer eine Sache, wer ist da jetzt rechtlich drauf sozusagen? Und das ist dann wahrscheinlich auch dafür, für die Leute, um das raufzustellen, oft eine schwierige Frage, das abzuwägen oder wirklich zu sagen, das ist jetzt wasserdicht, das können wir irgendwie gratis runterladbar machen. Wir machen ein bisschen Sommermusik noch weiter. Den ganzen prallen Sommer mit seiner fröhlichen Unbeschwertheit, den besingt ganz ohne Instrumente eine der erfolgreichsten deutschen A Cappella-Formationen. Das sind die Wise Guys aus Köln.
Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann sprung mitten rein in den kalten Pool und ein Kaltbierin, ja, ziemlich cool. Sonnenlicht auf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege lese. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nix draus wird wegen 7 Grad, dann kippen wir zu Hause Versäcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Sonntag rauf und ab ins Cabrio, doch ich hab keins und das ist in Ordnung so, weil der Spaß daran dir schnell vergeht, wenn's den ganzen Sommer nur in der Garage steht. Manchmal, wenn ich das Wetter seh, krieg ich Gewaltfantasien und die Wetterfee wär das erste Opfer meiner Aggression, obwohl ich weiß, was bringt das schon, wenn man sie beim Wort nimmt und sie zwingt, dass sie im Bikini in die Nordsee springt. Ich mach mir lieber meine eigene Wetterlage, wenn ich mir immer wieder sage, jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht.
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer,
ich hab das da gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Ich bin sauer, wenn mir irgendwer mein Fahrrad klaut. Ich bin sauer, wenn mir einer auf die Fresse haut. Ich bin sauer, wenn ein anderer meine Traumfrau kriegt. Und obwohl mit dieser Frau auf meinem Handtuch liegt. Doch sonst nehme ich alles ziemlich locker hin, weil ich mental ein absoluter Zocker bin. Ich drücke einfach auf den kleinen grünen Knopf
und die Sonne geht an in meinem Kopf.
Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ab ins Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot.
Es ist Sommer,
egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer,
ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Scheiß aufs Wetter, egal ob man friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer,
ab ins Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot.
Es ist Sommer,
egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer,
ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht.
Es ist Sommer,
egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht.
Breitband Off Topic.
Ja, Breitband ist auch das, was bei Ihnen im Kopf passiert. Von digitalen Piratenwelten segeln wir nun mal weiter in analogere Gefilde, weg von BitTorrent nach Lateinamerika. Denn auch mit Raubkopien aus dem Papierkopierer, aus dem ganz normalen Papierkopierer, lässt sich heutzutage Geld machen. In Peru kommt zum Beispiel auf ein legal verkauftes Buch der Kauf von 5 bis 6 raubkopierten Büchern. Überhaupt hat das Raubkopieren dort, egal von Büchern aus Papier oder von digitalen Werken wie Filmen und Musik, hat in den meisten Ländern Lateinamerikas Hochkonjunktur. Das zumindest hat unser Reporter Tobias Wenzel in Ecuador und Peru beobachtet.
Eine Kreuzung in einem der besten Viertel Limas. Ich bin mit einem fliegenden Händler verabredet. Eine Stunde zuvor hat er mir unter anderem den Roman »Ich liebe meine Mutter« des Peruaners Jaime Bailey angeboten, als Raubkopie. Unter dem Vorwand, ich hätte gerade kein Geld dabei, bin ich zu meinem Hotel gelaufen, um dann mit verstecktem Mikrofon und Aufnahmegerät an die Kreuzung zurückzukehren.
Okay.
Ja.
Jetzt bringe ich Ihnen das Buch »Ich liebe meine Mutter«. Ich bin gleich wieder da.
Der fliegende Händler, ein kleiner, freundlich aussehender Mann, läuft zu einem mobilen Kiosk und verschwindet dort unter einem Vorhang. Nach wenigen Minuten krabbelt er wieder hervor und kommt zurück. Aus einer Tüte zieht er den gewünschten Roman. Wie viel kostet er, frage ich.
Quanto cobra? 20 soles.
20 soles, sagt er, umgerechnet 4,70 Euro. Knapp ein Viertel des Neupreises. Und das Buch ist doch wirklich Originalware?
Es ist original. Claro, por eso le digo.
Na klar, sonst würde ich es nicht sagen.
Original kopiert, sozusagen. Hat der Händler auch andere Autoren auf Lager? Frage ich. Günter Grass zum Beispiel.
Günter Grass?
Günter Grass? Was habe ich da noch? Ich hatte die Blechtrommel. Klar, die kann ich wieder besorgen.
Immer in Reichweite hat er alle Bücher der Peruaner Mario Vargas Llosa und Alfredo Bryce Echenique. Mit dem 70-jährigen Bryce bin ich verabredet. Wir fahren gemeinsam im Taxi durch die schlechteren Viertel Limas.
Jetzt gerade sind wir an einem Ort vorbeigefahren, einem Handelszentrum, das Polvos Azules heißt. Dort verkaufen sie alle Filme der Welt. Da kann man dann vorher anrufen und zum Beispiel 30 Filme bestellen und am nächsten Tag abholen. Für umgerechnet 1 Euro pro DVD.
1 Euro. Und DVD.
DVDs, Musik, Bücher. In Lima sind Raubkopien zwar illegal, ihr Verkauf bzw. Kauf wird aber nicht geahndet. Straßenpolizisten schauen weg, wenn sie einen fliegenden Händler mit Raubkopien sehen. Richtige Geschäfte für derartige Ware findet man allerdings nur in den ärmeren Vierteln der Stadt. Anders in Ecuador. Ich betrete einen riesigen Laden in einer großen Einkaufsstraße in Guayaquil. Linker Hand ein edles Restaurant, rechter Hand eine Eisdiele. Und dazwischen ein Geschäft mit geschätzten 100.000 raubkopierten DVDs, CDs und Computerspielen. Die Kassiererin gibt bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit.
Da passiert nichts. Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass es illegal wäre. Solange wir eine Rechnung mit Mehrwertsteuer ausstellen, ist alles in Ordnung. Wenn wir das nicht täten, bekämen wir Probleme. mit dem heimischen Finanzamt.
Nur für heimische Musik und Filme gibt es eine Schonfrist, um der Kulturindustrie des eigenen Landes nicht zu schaden. Aber ein Jahr nach Erscheinen werden auch diese Werke raubkopiert. Eine Familie mit drei Kindern steht an der Kasse, davor eine junge Kundin. Sie kauft 5 DVDs und 3 CDs und zahlt dafür knapp 15 US-Dollar, ohne Risiko.
Man bekommt hier Garantie auf raubkopierte Filme. Wenn einer dieser Filme hier, die ich gekauft habe, fehlerhaft gebrannt ist, dann gehe ich wieder in den Laden und gebe ihn zurück und erhalte eine fehlerfreie Kopie.
Ihren Namen möchte die Kundin nicht nennen. Nicht etwa, weil sie Raubkopien kauft, sondern weil sie sich recht locker über ihren Präsidenten äußert.
Ich vermute, dass unser Präsident auch schon raubkopierte Filme gekauft hat. Jedenfalls hält er das Raubkopieren für richtig, sonst würde er es ja nicht erlauben. Er würde all die Geschäfte mit Raubkopien schließen und er würde es als Straftat ansehen. In Ecuador macht man sich nämlich schnell strafbar, zum Beispiel wenn man schlecht über den Präsidenten spricht. Ja wirklich, dafür kommt man ins Gefängnis.
Zurück zum peruanischen Schriftsteller Alfredo Bryce Echenique. Das Raubkopieren von Büchern treibe seinen Verleger an den Rande des Ruins, erzählt er mir im Taxi.
Mir hat sogar einmal ein Händler meine gesammelten Werke als Raubkopie angeboten, als ich gerade im Stadtzentrum war. Hier, für Sie, alle Werke von Alfredo Bryce. Er wusste nicht, dass ich es bin.
Unser Kollege Tobias Wenzel war auf Reisen. Und wir, also Moritz Metz und Martin Riesel, verabschieden uns für diese Woche. Nach den Nachrichten folgt die Deutschlandrundfahrt heute aus dem brandenburgischen Netzebad. Und vorher noch Martins letzter Sommersong. Ciao.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, viele Musiktitel schildern da vor allem den letzten Sommertag. Immer schon so ein bisschen Herbstmelancholie dabei. So zum Beispiel beim folgenden. Klingt das deutlich, hört man an der Gitarre unten schon nach Gary Moore. Der Typ heißt aber Jens H. Und sein Titel The Last Day This Summer. Ein schönes Wochenende. Tschüss.